Ja, hallo liebe Hörer. Heute habe ich mich hier einmal verabredet mit dem Stefan Opalka aus Dortmund. Und der Stefan Opalka ist Mitglied der Dortmunder Fotografen. Daher kennen wir uns. Wir waren zuletzt gemeinsam auf dem Fotowalk durch die Dortmunder Innenstadt. Und dann haben wir uns gesehen, das war bei dem Besuch der Zeche Zollern. Das war im November. Erstmal hallo Stefan.
Hallo Tino.
Und der Grund, weshalb wir uns heute hier verabredet haben, ist nämlich der, dass du eine neue Kamera besitzt.
Richtig.
Und mit der hast du auch schon vergangene Woche, als wir uns gesehen haben, fotografiert?
Genau, ich habe sie bewusst zu diesem Fotowalk durch die Dortmunder Innenstadt mitgenommen und sie ein bisschen ausprobiert.
Jetzt verrat uns doch mal, um welche Kamera es sich da handelt.
Das ist die Olympus OMD EM10.
Okay, und das ist ein ganz, ganz neues Modell. Und richtig, zwar keine Spiegelreflexkamera, sondern um was für eine Kamera handelt es sich da?
Also das ist eine Systemkamera mit einem Sensor im Micro Four Thirds, sagt man Format, wie auch immer, mit einem Micro Four Thirds Sensor.
Und ich glaube, dieses Micro Four Thirds System gibt es noch gar nicht so lange. Ich erinnere mich daran, als der Fotopodcast 2008 startete, kam auch irgendwann mal in einer Folge zur Sprache, dass das ja ein interessantes Format sei, weil da es ja gar nicht so viel kleiner als das APS-C-Format ist, aber dass dadurch eben auch eine ganz kompakte Bauform erreicht werden kann. Mal eben zu den technischen Daten. Die Diagonale des Micro Four Thirds Sensors ist genau halb so lang wie die des Vollformatsensors und die Fläche, die sich daraus ergibt, ist ungefähr ein Viertel dessen des Vollformatsensors. Also man hat natürlich da, was die Lichtausbeute angeht, ein paar Nachteile, die aber natürlich so im Laufe der Zeit durch die technische Weiterentwicklung bestimmt auch kompensiert werden konnte. Und was noch eben anders ist, ist das Seitenverhältnis, was in der Regel 4:3 ausmacht und nicht mehr 3:2, wie wir es so von den Spiegelreflexkameras bzw. Systemkameras kennen.
Ja.
Genau, das trifft auch auf deine Kamera zu.
Ja, richtig, genau. Ich muss auch sagen, ich war auch erst ein wenig skeptisch. Also, aber fange ich mal von vorne an. Ich war, als das Micro Four Thirds System auf den Markt kam, ich glaube, das war so um 2009, fand ich das System auch durchaus spannend, dass man jetzt solche Kameras mit einer so guten Bildqualität, auch einer solchen Freistellungsmöglichkeit in einer solch kompakten Bauform hat. Hab dann aber lange Zeit das System ignoriert, habe mir dann eine EPL3 mal gekauft gehabt, als die rauskam. Und war dann doch mit, gerade auch mit der Farbwiedergabe oder Dynamik, recht unzufrieden. Und hatte die dann wieder abgegeben und war eigentlich seitdem auf der Suche nach einer, ja, ich sag mal, immer dabei Kamera. Also ich fotografiere sonst mit einer Spiegelreflex-Vollformatkamera, mit der EOS 6D. Und die möchte ich aber nicht immer mitnehmen, weil die dann doch manchmal ein bisschen groß ist, ein bisschen sperrig mit viel Glas. Jetzt haben wir auch seit November einen kleinen Sohn und dann ist das irgendwie alles ein bisschen viel. Und da war ich halt erst sehr misstrauisch, hatte die EM10 auch gar nicht auf dem Schirm, habe mich da durch verschiedene andere Kameramodelle ein bisschen durchprobiert gehabt und zum Testen da gehabt. Und der Roger, auch aus der Gruppe der Dortmunder Fotografen, wies mich dann darauf hin, dass eine EM10 auf den Markt kommen soll. Ja, und dann war ich ein bisschen misstrauisch, hatte mir erst eine andere Systemkamera bestellt und weil die auch noch nicht auf dem Markt ist, habe ich gedacht, ja, jetzt brauchst du irgendwie was zwischendrin, so ein bisschen zum Spielen, guckst mal, ob du eine andere Kamera zum Testen bekommst. Und die EM10 habe ich dann tatsächlich letzte Woche hier in Dortmund kaufen können und muss sagen, bin dann gleich sofort auch hängen geblieben.
Das, glaube ich, was so unheimlich reizvoll an der Kamera ist, glaube ich auch, so ein bisschen das Design dieser Kamera.
Ja, definitiv. Also sie sieht ja schon ein wenig aus wie eine Spiegelreflexkamera, nur deutlich kleiner, hat auch oben sowas wie so ein Prismensucher, nur dass da kein Spiegel, kein Prisma irgendwie sich versteckt, sondern der Sucher mit einem digitalen Display bestückt ist. Und im Großen und Ganzen hat sich da Olympus auch wohl an die analoge OM-Serie angelehnt, vom Stil her, die ich persönlich jetzt allerdings gar nicht kenne, muss ich sagen. Aber es sieht schon aus wie eine, ja, schon schöne Kamera einfach. Fühlt sich auch so an.
Und das, was es so ausmacht, dass es sich so anfühlt, ist, glaube ich, auch das Material, was da verarbeitet worden ist. Und also ich habe deine ja mal sehen dürfen. Yeah. Und du hast eine in der Farbe Silber, wobei natürlich nicht das ganze Gehäuse silberfarben ist, sondern ich glaube so der untere Rand, der Rahmen und oben der Aufbau und dann die Einfassung des, oder da, wo sich das Bajonett des Objektivs befindet.
Richtig, dann auch ein silbernes Objektiv dazu. Olympus produziert, ich glaube, all seine Objektive in Silber und in Schwarz, um eben beide Gehäusearten schwarz und dieses mit Silber abgesetzte Gehäuse irgendwie bedienen zu können auch.
Und darüber hinaus hat die Kamera auch noch einen Blitzschuh, sodass du da ganz traditionell auch einen Aufsteckblitz dran betreiben kannst.
Genau, wobei das jetzt kein Olympus-Zubehörschuh ist. Also es ist ein normaler Blitzschuh, aber wer jetzt irgendwie erwartet, dass man dort auch Olympus-Zubehör wie an der Pen-Serie oder ich glaube an der EM5 geht das auch, oder EM1 vielleicht, betreiben kann, das geht nicht. Also da passen wirklich nur Blitze drauf.
Und was, ich kenne mich jetzt bei Olympus überhaupt nicht aus, hat Olympus auch ein eigenes Blitzsystem? Oder könntest du da auch einen Canon oder einen Nikon Blitz drauf
machen? Da fragst du mich was. Also ich habe ja hier meine Canon Blitze und meine Yongnuo Funkfernauslöser und ich wollte mich jetzt noch damit beschäftigen, ob ich die da einfach so draufsetzen kann und dann mit meinem Blitzen weiter fotografieren könnte. Auf die Kamera weiß ich nicht. Also auf die Kamera würde ich jetzt eh nicht noch einen Blitz setzen, denn das würde die Kamera schon ziemlich unhandlich machen. Aber ich denke, mit einem Funkfernauslöser sollten die Blitze, die man so hat, zumindest auch ohne ETTL sicherlich zündbar sein.
Also wenn man mal im Internet ach, das ist hier ein kabelloser Blitz, da habe ich hier falsch gesucht gerade. Okay, also das wird auch eine Frage sein, die zu klären ist, aber auf jeden Fall schon mal interessant, dass man da auch für schwierige Lichtsituationen dann wohl später mit einem Aufsteckblitz arbeiten kann.
Genau. Ich meine, was die EM10 auch nochmal absetzt von der EM5 und der EM1 ist, dass sie einen kleinen Klappblitz dabei hat, der jetzt natürlich schon, naja, wie halt so Klappblitze sind oder so Kompaktkamerablitze, aber immerhin, es ist für den Notfall doch noch ein Blitz mit an Bord. Das ist ja bei der EM5 und bei der EM1 nicht so.
Okay. Und wenn man die Kamera sich von oben anschaut, dann sieht man drei manuelle Wahlräder. Und die finde ich doch ganz interessant. Verrat mal, worum es sich dabei handelt.
Also auf der linken Schulter sieht man so das Programmwahlrad, wo man alles Mögliche halt einstellen kann. Manueller Modus, Blendenpriorität und diese ganzen Geschichten. Und auf der rechten Schulter hat man zwei Räder, die man verschieden belegen kann. Also bei Blendenpriorität ist halt ein Rad zuständig für die Belichtungskorrektur, ein Rad für die Blende selbst und im manuellen Modus entsprechend dann ein Rad für die Zeit, ein Rad für die Blende, sodass man aber auch wirklich zwei Einstellräder hat und nicht immer irgendwie noch einen Knopf drücken muss und dann ein Rad drehen muss, um entsprechend den anderen Wert verändern zu können.
Also von der Bedienung ist das dann dem Spiegelreflexfotografen, der mit einer etwas größeren Kamera sonst gearbeitet hat, wird ihm das ziemlich leicht gemacht, dass man eben die Räder so belegen kann, wie man es dann auch bei der großen Spiegelreflexkamera hat.
Definitiv. Also ich war etwas irritiert, dass das zweite Rad nicht ums Steuerkreuz herum geht, wie es jetzt bei Canon zum Beispiel üblich ist. Also ich komme ja von Canon und da hat man das zweite Einstellrad ums Steuerkreuz auf der Rückseite. Ja. Aber man gewöhnt sich da sehr schnell dran. Es ist super leicht zu bedienen und ich finde, die OMD EM10 lässt sich auch am Auge gut bedienen. Also wenn man sie am Auge hat und damit fotografiert, lässt sie sich wie eine Spiegelreflexkamera wirklich blind auch da bedienen, wenn man kleine Hände hat. Ich kann mir vorstellen, dass es mit größeren Händen vielleicht ein wenig schwieriger wird.
Wenn man die Kamera von vorne so sieht, könnte man denken, das ist eine, ja, vielleicht eine Canon-Spiegelreflexkamera, bevor es die digitalen gab. Wenn man sie von hinten sieht, ja, da sieht sie eigentlich aus wie eine Kompaktkamera fast.
Ja.
Also man hat ein riesiges Display.
Ja.
Und wie viel Zoll hat das? Was ist das? 4 Zoll oder so? So ungefähr wie ein iPhone so.
Ja, ja, genau. So um den Dreh haut das schon hin. Und das.
Ja.
Ja. Ich wollte gerade so sagen, das Besondere an dem Display, was wirklich schön ist, ist, dass man es klappen kann. Also einerseits lässt sich es klappen, einmal, was mag das sein, 45 Grad oder so nach unten und so um die 90 Grad nach oben, würde ich schätzen, sodass man die Kamera auch wirklich vom Bauch hängen lassen kann und wie in einen Lichtschachtsucher runterschauen kann aufs Display. Und das Display hat eine Touch-Funktion, sodass man auch dann aufs Display drücken kann oder touchen kann, wo man gerne den Schärfepunkt sehen möchte und die Kamera fokussiert und löst dann auch aus.
Das ist so ein Touchscreen, wie man sie von den heutigen Handys kennt. Also nicht mehr so ein ganz frühes Touchscreen, wo man wie beim Navigationssystem noch so richtig reindrücken muss, sondern
nein.
Fingerkuppe reicht.
Wirklich sehr gut gemacht. Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen. Man ist ja mittlerweile bei den Produkten so gewohnt, dass man so bei Fingerstreichen Bilder vergrößern kann oder auch hin und her wischen kann. Aber das Vergrößern funktioniert dann hier noch ein bisschen anders. Da toucht man einmal aufs Bild und dann erscheint rechts so ein kleiner Schieberegler auf dem Display, sag ich mal. Und da vergrößert man das. Das ist eine leichte Umgewöhnung. Aber im Großen und Ganzen ist das Display wirklich sehr berührungssensitiv.
Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass das dann auch besonders interessant ist, wenn man jetzt Street-Fotografie macht. Wenn man die Kamera mal in eine andere Perspektive bringt, wenn man sie mal vom Bauch hält oder wenn man sie mal auf die Erde legt oder beziehungsweise ganz bodennah platziert, dass man dann eben das Display sich so hochklappt und dann eben mit dem Finger dann auf die Person oder den Gegenstand fokussieren kann, den man dann auch wirklich scharf haben will.
Genau, ja.
Also auf jeden Fall so von der Bedienung sehr, sehr benutzerfreundlich und man muss nicht unbedingt immer mit dem Bauch auf dem Asphalt liegen.
Richtig. Es sind auch ansonsten noch etliche Knöpfe an der Kamera, die man auch zum Teil selbst nochmal belegen kann oder anders belegen kann. Da muss man sich, das ist schon der Knackpunkt an der Kamera, allerdings durch die Olympus-eigene Logik des Menüs durchkämpfen. Also das Menü ist nicht ganz so logisch aufgebaut, aber man findet unheimlich viele Individualisierungsmöglichkeiten.
Mhm. So vom Autofokus, da macht, was macht Olympus da für ein Bild? Also wir kennen ja von den Spiegelreflexkameras, dass es eine gewisse Anzahl an Fokusmessfeldern gibt, die mehr oder weniger so um die Bildmitte angeordnet sind, dass man oft auch am Bildrand Schwierigkeiten hat zu fokussieren. Wie ist das hier bei der OMD?
Also das ist schon deutlich besser gelöst, weil man eigentlich über das gesamte Sichtfeld einen Punkt auswählen kann, an dem die OMD fokussiert. Die OMD hat natürlich den Nachteil gegenüber einer klassischen Spiegelreflex, dass sie keinen Phasenautofokus hat, zumindest die IM10, sondern über einen Kontrastautofokus fokussiert. Allerdings finde ich, macht das in der Praxis jetzt gar nicht so den großen Unterschied. Also Olympus hat das Autofokus-System der EM10 schon verflixt schnell gebaut. Ich glaube, sie hat das Autofokus-System der EM5 geerbt und das ist wirklich verflixt schnell. Und das macht jetzt in der Praxis, selbst bei schlechtem Licht, finde ich gar nicht so sehr den großen Unterschied.
Ja, das klingt doch gut. Und gibt es auch eine Gesichtserkennung?
Ja. Ja, also eine Gesichtserkennung gibt es auch, die funktioniert auch wirklich sehr gut, funktioniert auch sehr schnell, sodass man, wenn man jetzt irgendwie mit der Familie unterwegs ist oder ich rechne ja immer noch schon so in die Zukunft, wenn dann unser Kleiner anfängt zu krabbeln und dann auch zu laufen, dass da der Autofokus schnell reagiert und ich habe wirklich so das gute Gefühl, dass hier die Kamera mit der Gesichtserkennung auch und dem schnellen Autofokus da doch recht treffsicher ist. Und letzten Endes macht sie dann auch 8 Bilder die Sekunde. Das heißt, auch bei schnelleren Bewegungen oder so sollte da doch was dabei sein.
Was natürlich beim Fokus also für mich jetzt zum Beispiel ganz interessant wäre, das ist der Autofokus bei Videoaufnahmen. Das ist ja bei den Spiegelreflexkameras noch ein etwas leidiges Thema, dass da der Autofokus über einen gewissen Zeitraum hin und her pumpt, bis er dann wirklich den Fokus trifft. Hast du da schon Erfahrung gesammelt?
Also da muss ich ehrlich gestehen, sind meine Erfahrungen noch gar nicht so groß. Von meinem ersten Gefühl her würde ich sagen, der Autofokus trifft ganz gut, aber und führt auch gut nach. Aber wie gesagt, da sind meine Erfahrungen noch nicht so groß wie jetzt bei Fotos. Okay. Also vom ersten Gefühl her würde ich sagen, es fühlt sich gut an, aber das müsste ich nochmal ausführlicher auch testen, da bin ich noch nicht zugekommen.
Man hat wahrscheinlich durch den etwas größeren Schärfentiefebereich aufgrund des kleineren Sensors vielleicht auch nicht ganz so das Gefühl, dass schnell etwas unscharf wird, als wenn man da mit einer Vollformatkamera filmt.
Ja.
Denke ich mal.
Ja. Also da ist der kleinere Sensor sicherlich schon vorteilhafter. Und wenn ich das richtig, also ich habe es nur ganz kurz ausprobiert, dass man dort den Vorteil hat, wie weit der wirklich praxistauglich ist, müsste sich herausstellen, dass man aus während des Filmens auch ein Foto machen kann von der Situation. Wie gut das Foto allerdings ist, da muss ich gestehen, das habe ich selbst noch nicht ausprobiert.
Okay. Jetzt, wenn ich mir so eine Kamera kaufen würde, dann stelle ich natürlich immer so den Vergleich an. Also mir geht es ja immer so, dass ich letztendlich jedes Foto schon irgendwie mit meiner Spiegelreflexkamera vergleiche, auch wenn ich weiß, okay, es ist eine kleinere Kamera, es ist eine Reisekamera. Ich muss natürlich irgendwie Kompromisse machen, aber dennoch stelle ich mich auch im Urlaub in die Kirche und fotografiere dort mal oder möchte gerne vielleicht abends, wenn man gemütlich zusammensitzt, irgendwann nochmal fotografieren, wo man dann eine höhere Lichtstärke bräuchte. Wie sieht das aus bei den höheren ISO-Werten?
Also ich war echt überrascht. Ich kann dazu bisher nur von den JPEG-Bildern ausgehen, denn ich habe bisher noch keine RAW-Bilder geschossen, weil ich noch keinen entsprechenden RAW-Konverter habe. Ich arbeite hier zu Hause noch mit Lightroom 4. Das wird ja nicht mehr von Adobe in der Richtung unterstützt, dass da neue Kameramodelle eingepflegt werden. Und insofern habe ich bis jetzt nur mit den JPEG-Aufnahmen gearbeitet. Da weiß man ja auch nicht, wie viel kamerainterner Voodoo damit passiert. Aber man muss wirklich, also ich bin wirklich zufrieden mit den Bildern. Ich habe, als wir letztens bei meinen Eltern waren, einige Fotos in der Wohnung gemacht und ich musste mit dem ISO schon recht hoch gehen, hatte dann irgendwann ISO 5000 eingestellt. Und ja, also es sind sicherlich keine Kunstwerke. Also wenn man jetzt verkaufen wollte, die Bilder, die würde ich mit ISO 5000 nicht mehr verkaufen. Aber so auf den Blick, auf den Monitor, auch hinterher auf den Druck, sieht man das Rauschen nicht. Und auch die Details, finde ich, bleiben überraschend gut für diesen ISO-Wert erhalten. Ich meine, es ist immer eine subjektive Einstellung, aber ich hätte mit deutlich schlechteren Bildergebnissen bei ISO 5000 und dem kleinen Sensor gerechnet.
Okay. Ja, das macht doch Hoffnung.
Also ich denke mal, bis ISO 1600 kann man die Kamera auf jeden Fall einsetzen. ISO 3200 müsste man da mal schauen. Aber wie gesagt, wenn man irgendwelche Erinnerungsfotos haben möchte, und ich spreche jetzt nicht davon, von Fotos, wo man sagt, oh, naja, gut, man hat wenigstens ein Bild, auch wenn es schlecht ist. Sondern es ist ein gutes Bild, nur entsprechend, wenn man in die 1:1-Ansicht übergeht, dann merkt man schon den Detailverlust oder auch, dass es an der einen oder anderen Stelle nicht mehr so wirklich scharf erscheint. Aber das sind immer noch fürs Fotoalbum oder für einen Bilderrahmen zu Hause super Fotos.
Ja, ich denke jetzt auch bei 16 Megapixeln hat sich das auf jeden Fall auch weiterentwickelt. Wenn man sieht, dass jetzt die neueren APS-C-Kameras in dem, ja, zumindest bei Nikon dann so in diesem 24-Megapixel-Bereich sich befinden, da ist ja die Pixeldichte auch schon ziemlich eng geworden.
Ja.
Und das ist gut, dass Olympus da dieses Megapixel-Rennen nicht mitmacht, sondern bei 16 Megapixel da erstmal Halt macht. Ne?
Ja, wobei man muss schon rechnen, also die Pixeldichte auf von 16 Megapixeln auf einem Micro Four Thirds Sensor ist ja auch schon extrem hoch. Hm. Also ich hatte letztens noch mit Timo von den Dortmunder Fotografen ausgerechnet, dass die Pixeldichte vielleicht sogar höher liegt als beim 24-Megapixel-Sensor am APS-C. Lass mich nicht lügen, aber zumindest reicht sie auf jeden Fall ran. Also insofern, glaube ich, wäre es auch nicht so sehr sinnvoll, da noch die Megapixel zu erhöhen auf dem Sensor.
Nee, genau. Aber wenn man jetzt, wir haben bei dem APS, nee Quatsch, bei dem Micro Four Thirds Sensor haben wir jetzt ungefähr eine Fläche von 224 Quadratmillimetern.
Ja.
Und beim APS-C Sensor sind wir bei um die 380.
Ja.
Und wenn die 380, wenn man da mal sagt, da hat man jetzt so um die 24 Megapixel und rechnet das runter, dann ist man gar nicht mehr so weit davon entfernt und müsste da eigentlich auch schon ganz ordentliche Ergebnisse bei den 16 Megapixeln auf dem kleinen Sensor kriegen.
Ja, genau, richtig, ja.
Wie macht ihr das denn, macht dir das Probleme, dass du auf einmal im 4:3 Format fotografierst? Bei Fernsehern, bei Monitoren, alles geht doch Richtung Breitbild, ne? Richtung 16:9. Und das 4:3 Format nähert sich ja dem Quadrat schon deutlich näher an als das 3:2 Format.
Ja, aber da muss ich sagen, ist meine persönliche Präferenz jetzt eher eigentlich beim 4:3 Format. Das war auch etwas, was mir an der Pen grundsätzlich gefallen hatte. Ich bin auch ganz gerne, also jemand, der ganz gerne mal aus seinen Bildern quadratische Bilder macht und die auch schon gleich versucht zu komponieren und dann daraus quadratische Bilder macht. Das einzige Problem, was jetzt ein bisschen unschön ist, ist, dass wenn man selbst zu Hause druckt, man das eigentlich nicht so verlustfrei unbedingt machen kann. Dann hat man immer irgendwie Papier, was nicht passt und dann schneidet man hinterher. Oder wir haben hier eine Fotowand bei uns zu Hause. Da haben wir die Fotowand so konstruiert, sage ich mal, dass 4:3 Fotos da jetzt nicht so unbedingt Platz finden. Das ist der einzige Nachteil an diesem Format. Für mich persönlich, oder mir persönlich, kommt dieses Format sogar eher entgegen. Und auch wenn das auf Monitoren, also wenn Monitore dafür nicht unbedingt optimiert sind, oder Displays, finde ich, hat es aber doch eine ganz interessante Wirkung. Vielleicht auch gerade deshalb eine ganz interessante Wirkung.
Ich kenne das von einigen Kompaktkameras, dass die Möglichkeit haben, das Format so umzustellen, dass man dann gleich von vornherein die Aufnahme nur im 3:2 Format macht oder in irgendeinem oder im 16:9 Format, sodass also oben und unten schwarze Streifen sind. Gibt es die Möglichkeit auch, das Format da bei der Aufnahme schon einzustellen?
Klar, aber das wird sich ja immer aufs JPEG beziehen, nicht aufs RAW.
Okay.
Das RAW wird ja so oder so im 4:3 Format aufgenommen. Es gibt wohl die Option, allerdings sage ich da jetzt mal mit Vorsicht, denn ich kann es ja nicht überprüfen, weil ich noch mit Lightroom 4 arbeite und mir die RAWs nicht anschauen kann. Bei der Pen war es zumindest so, dass man auch das Bildformat bei einem RAW-Bild umstellen konnte. Allerdings hat dann die Kamera nur softwaremäßig in den Metadaten hinterlegt, dass das Bild anders gedacht ist, sage ich mal. Und der Olympus RAW Converter hat es entsprechend schon dann das Vorschaubild des RAWs entsprechend beschnitten.
Okay, aber wenn dann gleich die volle Anzahl an Daten gespeichert wird, hat man da dadurch ja keinen Vorteil.
Genau.
Das war so meine Idee, dass man dann durch die Wahl des anderen Formates vielleicht auch sogar Speicherplatz sparen würde.
Nee, das konnte ich so nicht feststellen.
Okay. Jetzt, wenn ich, was ich noch gesehen habe, jetzt bei, als ich mal so gecheckt habe, welche Funktionen die Kamera noch so mitbringt, dann ist mir aufgefallen, dass die ein eingebautes WLAN-Modul hat.
Ja.
Hast du da schon irgendeinen Nutzen für festgestellt?
Also ich war darüber ja durchaus erfreut. Ich meine, es wäre keine Sache, die sein müsste. Allerdings bin ich ja auch bereits von der 6D gewohnt, mit meinem Smartphone und der Kamera irgendwie zu arbeiten. Das verschafft einem schon eine Freiheit. Man kann die Kamera irgendwo abstellen und entsprechend dann mit dem Smartphone hantieren und die Kamera steuern. Das ist bei Olympus auch recht einfach gehalten. Also in dem Moment, wo ich das WLAN starte, schmeißt mir die Kamera einen QR-Code raus, den ich einfach nur mit dem Smartphone abfotografieren muss, wenn ich denn die Olympus-App installiert habe. Und schon baut dann das Smartphone eine Verbindung zur Kamera auf. Das hat, glaube ich, die Kamera übernommen von der großen EM1 und das funktioniert eigentlich auch recht gut.
Und dann bekomme ich gleich das Live-Bild und kann über dieses Live-Bild auch genauso fokussieren, wie ich das über den eingebauten
Monitor mache. Ja.
Ja, das ist doch interessant. Und dann, wie ist es mit so fotografischen Techniken wie Langzeitbelichtung? Ist sowas auch ohne weiteres möglich?
Ja, auf jeden Fall. Und da macht die Kamera ja wirklich ein richtig gutes Bild. Ich hatte das ausprobiert bei unserem Fotowalk in Dortmund. Sie hat zwei Möglichkeiten, drei Möglichkeiten eigentlich der Langzeitbelichtung. Das normale Bulb und dann auch das Live-Bulb, was ja für die OMD-Serie ein Herausstellungsmerkmal ist, sodass das Bild sich ständig aktualisiert, auch hinten auf dem Display, und man dann sagen kann, okay, jetzt ist es belichtet, lange genug belichtet, und jetzt breche ich die Langzeitbelichtung ab und habe dann das Bild, was ich da auch wirklich gesehen habe auf dem Display. Und sie hat die Möglichkeit, oh, jetzt weiß ich gar nicht, wie das genau technisch jetzt bei Olympus heißt. Ich glaube irgendwie Composition, Live Composition oder sowas in der Art. Da habe ich die Möglichkeit, dass bestimmte Bereiche nicht mehr weiter belichtet werden und man zum Beispiel Lichtspuren oder auch Sternspuren sehr schön abbilden kann auf den Fotos, ohne dass das Bild jetzt zu hell wird, weil, wie gesagt, bestimmte Bereiche nicht mehr belichtet werden von der Kamera. Ah, okay. Und das ist wirklich schon eine sehr spannende Geschichte.
Das heißt, wenn ich also diese Langzeitbelichtung starte, dann habe ich erstmal ein fast schwarzes Display, was sich so langsam nach und nach aufhält, bis ich sage, so, jetzt an dieser Stelle breche ich die Belichtung ab.
Genau, richtig.
Meine Sony Nex 3, die ich mir aus, ja, auch Gründen gekauft habe, wie immer eine kompakte dabei zu haben mit einer guten Bildqualität, die finde ich nach wie vor klasse, aber ich ärgere mich darüber, dass die Auswahl der verfügbaren Objektive nicht so groß ist und dass auch da relativ wenig Fremdhersteller auf dem Markt sind, die sich dieses Systems annehmen. Wie sieht das denn für die OMD aus?
Also zunächst einmal kann ich sehr gut deine Meinung da nachvollziehen. Ich hatte nämlich die Nex auch in engerer Auswahl gezogen für diese immer dabei Kamera, und genau aus dem Grund ist sie eigentlich auch mit rausgefallen, die Nex, dass halt die Objektivauswahl sehr gering ist, während bei dem Micro Four Thirds System eine wirklich breite Objektivpalette zur Verfügung steht, zumal Panasonic und Olympus gemeinsam dasselbe Bajonett benutzen. Und ich keine Probleme damit habe, oder auch die Kamera keine Probleme damit hat, dass ich hier zum Beispiel ein Panasonic-Objektiv auf die OMD setze. Das funktioniert tadellos. Genauso gut, wie ich an Panasonic-Kameras Olympus-Objektive verwenden kann. Ich finde, da haben die beiden wirklich eine gute Sache sich ausgedacht, zumal ich dann ja wirklich nicht mehr an einem System gebunden bin, und da profitieren sicherlich beide von, und letzten Endes wir als Fotografen auch, denn die Objektivpalette ist mittlerweile wirklich riesig. Also wenn man mal eingibt, Objektive Micro Four Thirds, da kommen etliche Objektive von Zoom-Objektiven bis hin zu wirklich richtig guten und dann auch leider richtig teuren Festbrennweiten, ist eigentlich alles dabei, und das zu einem wirklich guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Also ich finde, man kann wirklich gute Objektive für zumindest vom Preis-Leistungs-Verhältnis her guten Preis bekommen. Also wenn ich daran denke, was ich zum Teil für die Canon-Objektive ausgegeben habe, da kommt man bei Micro Four Thirds Objektiven deutlich günstiger weg.
Und bei dem etwas kleineren Sensor wird natürlich auch etwas weniger Glas dann benötigt.
Definitiv. Ne? Sie sind deutlich leichter, die Objektive. Sie sind deutlich kleiner, die Objektive. Und Olympus hat ja jetzt hier die EM10 mit so einem Pancake-Zoom-Objektiv auf den Markt gebracht. Das ist ein 14-42, entspricht dann einem Vollformat 28x84 mm. Es ist nicht das lichtstärkste, 3,5 bis 5,6, aber es ist super kompakt gebaut. Es ist super klein, sodass man die OMD vielleicht noch in eine größere Tasche von so einer Regenjacke oder so bekommen könnte. Und macht wirklich einen guten Job, also auch von der Schärfeleistung her. Ich glaube, das ist so ziemlich die beste Kitlinse, die ich bisher hatte. Also ich habe da zum Teil wirklich sehr, sehr scharfe Bilder bekommen bei schlechten Lichtverhältnissen, wo ich dachte, boah, das hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet unbedingt.
Mhm. Ja, klingt gut.
Also es hört sich jetzt so an, ich meine, es hört sich so an, als würde ich hier so einen Werbelauf für Olympo starten, nur für das Micro Four Third System, aber ich bin wirklich unerwarteterweise, das sage ich ganz ehrlich, unerwarteterweise völlig begeistert von dieser Kamera. Also ich habe sie jetzt wirklich ständig dabei, die Bildqualität begeistert mich, auch das, was mich vorher an der Pen gestört hat mit dieser Dynamik, mit den Farben, dem Kontrast, all diese Probleme, die ich da hatte, sind bei der OMD überhaupt nicht mehr vorhanden. Der Sucher ist wirklich gut, also für einen elektronischen Sucher ist der wirklich gut und ja, es ist kein Werbelauf für Olympus. Ich meine auch, man muss sich einfach auf die Kamera einlassen, aber für mich in meiner Situation jetzt passt diese Kamera einfach.
Das ist, glaube ich, auch der Grund, weshalb ich dich einfach mal angesprochen habe, ob wir nicht mal drüber reden können, weil ich glaube, diesen Wunsch, eine kleine, kompakte Kamera zu besitzen, die trotzdem eine hohe Bildqualität besitzt, die ist bei vielen doch vorhanden. Und dann kommen wir nämlich auch schon zum Preis. Du hast die Kamera jetzt sehr, sehr neu gekauft und hast natürlich auch noch den Preis bezahlt, der so ziemlich zu Beginn eines Erscheinens eines Gerätes aufgerufen wird. Sag mal, was du bezahlt hast.
Also, ob sie jetzt aktuell ist, weiß man ja auch nicht mehr, aber ich habe bezahlt 799 Euro mit dem Kit-Objektiv.
Okay. Ja, den Body alleine gibt es, glaube ich, für 200 Euro weniger.
Genau, ja.
Aber das ist, denke ich mal, ein Preis, der jetzt noch nicht ganz hoch angesetzt ist. Also es gibt ja einige der spiegellosen Kameras, die dann auch schon im kleinen vierstelligen Bereich anfangen. Aber mit den Qualitätsmerkmalen, die du eben so genannt hast, ist dieser Preis, denke ich, durchaus vertretbar.
Ja, und zumal, also ich glaube, Olympus selbst positioniert die EM10 eher so im Vergleich zu den dreistelligen von Canon. Aber der Funktionsumfang ist deutlich höher. Also auch allein schon, dass man in Drittelschritten den ISO-Wert verstellen kann oder so. Also der Funktionsumfang ist schon wirklich sehr, sehr hoch.
Wer sollte sich denn aus deiner Sicht diese Kamera nicht kaufen? Gibt es irgendwas, wo du sagst, Mensch, das fehlt mir, das wird der Spiegelreflexfotograf vermissen oder an der und der Stelle kann einfach der Sensor nicht mithalten oder so?
Also ich glaube, wer Schwierigkeiten bekommen könnte mit der Kamera, ist wirklich jemand, der wirklich große Hände hat. Es gibt zwar wohl so einen Griff, den man auch mit ansetzen kann, aber so ein Griff, der verändert die Haltung der Kamera, ja, aber der verändert ja nicht die Größe der Knöpfe. Da kann ich mir Probleme einfach vom Handling vorstellen. Ich weiß auch nicht, wenn man wirklich so Wildlife-mäßig unterwegs ist oder als Naturfotograf, ob das so eine gute Idee ist. Ich kann das noch nicht so ganz vergleichen, aber ich habe wohl gehört oder gelesen von einigen Naturfotografen, dass da der Autofokus schon nochmal eine Rolle spielt, trotz der hohen Bildserienzahl. Und man muss sagen, sie ist nicht wasserabgedichtet oder staubabgedichtet wie die EM10. Also wer da irgendwie so in großer Natur unterwegs ist und weiß, naja, die Kamera muss auch mal hinfallen können und richtig nass werden können, wäre wahrscheinlich auch nicht so optimal. Und wenn man mit einem elektronischen Sucher nicht kann, dann ist das auch eher eine Sache, die schwierig ist, weil die OMD ja nun mal einen elektronischen Sucher hat. Ansonsten, ich weiß nicht, ob ich sagen kann, wer für wen die Kamera nicht ist. Also ich glaube, der Systemkameramarkt oder auch der Kameramarkt überhaupt ist ja mittlerweile so groß geworden, dass man wirklich da schauen muss, was sind meine persönlichen Ansprüche an der Kamera, was möchte ich wirklich mit der Kamera machen und mit welchen Kompromissen kann ich leben und mit welchen nicht. Und dann findet man auch seine Kamera wahrscheinlich. Bei der OMD kam für mich wirklich mit hinzu, wie du auch schon am Anfang sagtest, nicht nur, dass die Funktionen da sind oder für mich jetzt als immer dabei Kamera, als Familienkamera, ich die OMD haben möchte, sondern auch, ja, der coole Look hat auch was. Also eine Kamera muss einem ja auch irgendwie gefallen und Spaß machen. Und das macht mir die OMD auch. Wer jetzt mit diesem auch vielleicht analogen Look nichts anfangen kann, da gibt es auch eine Menge Fotografen, ja, für den wird die OMD sicherlich auch nicht sein.
Ja, insgesamt ein positives Fazit und relativ wenig Einschränkungen. Ich glaube, diejenigen, die gerne mit Blende 1,8 an der Vollformat oder am Crop arbeiten, die werden wahrscheinlich nicht ganz so diese Freistellung bekommen, zumindest wenn sie ja so ein relativ weit entferntes Oberkörperporträt oder ein Ganzkörperbild machen. Aber so für den ja, Porträtbereich und sowas kriegt man bei einer offenen Blende, glaube ich, auch noch eine ganz schöne Freistellung. Ne? Ich glaube,
definitiv. Und vor allen Dingen sind auch wirklich, also da arbeiten sowohl Olympus als Panasonic logischerweise daran. Sie möchten ja die Kameras auch immer mehr profitauglich machen, dass Objektive auf den Markt kommen, die eine sehr, sehr, ja, sehr, sehr lichtstark sind einfach. Also mit 1,2 Blende oder ähnliches. Oder ich habe auch irgendwie von Vogtländer-Objektive gelesen, die irgendwie 0,95 hatten. Also da arbeiten wohl die Fremdhersteller und die Firmen selbst daran, sehr, sehr offenblendige Objektive auch herstellen zu können, die dann so eine gewisse Freistellung auch ermöglichen. Der Vorteil ist natürlich, ich meine, das habe ich mir auch abgehört von einem anderen Fotografen, der Vorteil ist natürlich, dass man die Objektive jetzt voll ausreizen kann. Durch diesen kleinen Sensor, durch die höhere Schärfentiefe, kann man dann auch wirklich die Lichtstärke des Objektives von 1,8 meinetwegen ausreizen, ohne jetzt Angst haben zu müssen, dass irgendwas schon zu schnell in der Unschärfe verschwindet.
Ja, richtig. Stefan, ich glaube, erstmal bis dahin. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass du uns und mir jetzt da erstmal Rede und Antwort gestanden hast, und es ist total interessant, diese Kamera. Ich habe jetzt gerade das Geld nicht übrig, um sie mir zu kaufen, aber ich werde auf jeden Fall weiter beobachten, wie du damit fotografierst, werde schauen, wie in der Flickr Group oder welche Metadaten in der Flickr Group erscheinen in deinem Fotostream. Vielleicht noch der Hinweis, du hast auch eine eigene Website?
Genau, richtig. Also meine Frau und ich betreiben eine Webseite. Meine Frau ist eher so Tier- und Naturfotografin. Ich eher so im Bereich so stillleben Menschen. Sind wir zu finden unter foto-opalka.de. Foto mit F und dann opalka.de.
Ja, wunderbar. Dann können wir da auch mal gucken. Und ansonsten auch bei den Dortmunder Fotografen im Flickr-Stream.
Genau, auch auf der Seite Dortmunder Fotografen, wo man immer wieder ja Neuigkeiten lesen kann, wie jetzt von dem demnächst anstehenden Speedmarathon.
Stefan, ganz herzlichen Dank.
Gerne.
Und ja, ich hoffe, wir hören dann noch mehr von dir und sehen dann auch die Bilder.
Klar, auf jeden Fall.
So, alles klar, liebe Fotopodcast-Hörer, dann freue ich mich, dass ihr dabei wart, und bis zu der nächsten Folge. Tschüss.
Tschüss.
Der Fotopodcast ist eine Produktion von 5000k.de.